Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums Berlin. Heute zu Gast ist Frau Teich. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns heute zu sprechen. So, bevor wir jetzt überhaupt so ein bisschen anfangen mit der allgemeinen Fragerei über die DDR, würden wir Sie doch mal bitten, ein wenig was über Sie zu erzählen, Frau Teich.
Oh, okay. Ja, also mein Name ist Jacqueline Teich, ich bin 57 Jahre alt und zum Thema passend in der DDR geboren und habe dort meine Schulzeit verlebt und meine Studienzeit und bin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bei einer Versicherungsgesellschaft tätig und habe eine kleine Familie, einen Sohn, der 17 Jahre alt ist und bin verheiratet.
Okay, Sie hatten erwähnt, dass Sie auch zur Schule gegangen sind in der DDR. Inwiefern würden Sie vielleicht aus heutigem Blick sagen, dass sich das DDR-Bildungssystem zu dem der BRD unterschieden hat, falls Sie da so einen kleinen Einblick bekommen haben, wie es so in der BRD war?
Also, wie es war, kann ich nicht wirklich vergleichen, weil ich das damals zu dem Zeitpunkt ja nicht ernsthaft verglichen habe. Ich kann es ja nur mit dem heutigen Bildungssystem vergleichen, aufgrund dessen, dass mein Sohn, wie gesagt, 17 Jahre alt ist und ich dort einen Einblick habe. Allerdings hat sich ja auch die Zeit verändert. Da liegen ja Jahrzehnte dazwischen. Also insofern würde ich im Wesentlichen einfach mal widerspiegeln, dass ich glaube, dass ich eine gute Bildung genossen habe, eine anspruchsvolle Lehrer hatte, die mir sehr weitergeholfen haben. Wir hatten ja ein Schulsystem, was im Wesentlichen so ausgerichtet war, dass man 10 Jahre die gleiche Schule besucht hat und danach das Abitur machen konnte, was für mich persönlich auch mit sich bringt, dass ich 10 Jahre mit fast den gleichen Schülern und Freunden unterwegs war, zu denen ich heute auch noch sehr enge Kontakte pflege. Da erkenne ich, dass auch damals schon das Bildungssystem halt in der damaligen Bundesrepublik unterschiedlich war, aufgrund häufiger Schulwechsel, weil es einfach ein anderes Schulsystem war. Ich habe eine sehr schöne Schulzeit bezogen auf die Bildung im Konkreten gehabt. Was ich feststelle, ist, dass damals wesentlich weniger Schüler ein Abitur gemacht haben. Etwa 10% der Schüler haben ein Abitur gemacht und das ist natürlich deutlich weniger, als das heute der Fall ist. Und ja, Bildung ist immer gut. Auf der anderen Seite, mit einem Abitur verbindet man natürlich auch Ziele. Und da finde ich die Zahl der Schüler, die heute ein Abitur machen, einfach ein Stück weit hoch.
Würden Sie sagen, dass es unterschiedliche Fächer gab als zur heutigen Zeit? Sie hatten ja jetzt schon gesagt, dass Sie das schlecht mit der BRD vergleichen können. Allerdings gab es damals vielleicht irgendwelche besonderen Schulfächer, die es heutzutage nicht mehr gibt?
Es gab natürlich Russisch als erste Fremdsprache. Ich würde sagen, heute sind die Schulfächer deutlich enger miteinander verbunden. Also es gab damals eine starke Trennung von Geografie, Geschichte, Biologie. Da nehme ich wahr, dass das heute stärker miteinander verbunden wird. Und wir hatten natürlich auch eher politische Fächer noch, sowas wie Staatsbürgerkunde, was stark politisch geprägt ist und heute natürlich anders ausgerichtet ist. Und wir hatten auch keine Fächer, die sich auf Religion bezogen haben, was ich schon ein Stück weit bedauere, denn man kann jetzt Religion ausüben oder nicht, aber allein das Wissen um Religion finde ich persönlich sehr wichtig und vermittelt ja viele Einblicke in die Geschichte und Kultur. Und das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle in meiner eigenen Bildung.
Und nachdem Sie die Schule abgeschlossen haben, was haben Sie dann gemacht? Also Sie hatten jetzt schon gesagt, als was Sie heutzutage arbeiten. Allerdings gab es davor noch irgendetwas, oder?
Ich war immer ziemlich straight unterwegs. Also insofern habe ich nicht so viel anderes in meinem Leben gemacht. Also nach dem Abitur, das 12 Jahre bei uns dauerte, sprich ich habe 2 Jahre, wie heute auf meinem Gymnasium sozusagen, gebraucht, um das Abitur zu machen. Danach habe ich ein Jahr in einer Bank gearbeitet. Das nannte sich Vorpraktikum, denn in Abhängigkeit des Studienganges, für das man sich entschieden hat, wurde man zu einem Betrieb, Unternehmen zugewiesen. Und da ich Finanzwirtschaft damals studiert habe, hatte ich ein Jahr vor dem Studium in einer Bank verbracht. Und nach dem Studium habe ich an der Humboldt-Universität, wo ich auch studiert habe, noch promoviert. Und danach habe ich in der Versicherungswirtschaft angefangen und habe erst mal etwa 1,5 Jahre in Mülheim an der Ruhr bei meinem ersten Arbeitgeber verbracht. Und tatsächlich bin ich jetzt ziemlich auf den Tag genau seit 30 Jahren bei einer Versicherungsgesellschaft in Berlin
also jetzt unterwegs. Schon 30 Jahre. Interessant.
Ja, genau.
Ja, also würden Sie auch sagen, dass Sie zufrieden mit Ihrem Beruf sind?
vom Grundsatz her schon. Dinge verändern sich im Leben und wenn man irgendwann mal spürt, vielleicht hätte ich doch was anderes tun sollen, muss ich ja der Ehrlichkeit halber sagen, ich hätte ja immer die Möglichkeit gehabt und habe bestimmte Optionen nicht wahrgenommen. Und ob das alles gut oder schlecht war, es gibt immer verschiedene Blickwinkel darauf.
Ja, da haben Sie wohl recht. Und wenn man jetzt so auf Ihren Alltag in der DDR blicken würde, würden Sie sagen, dass es irgendwie besondere Ereignisse gab oder besondere Routinen, die Sie jetzt in der Nachwendezeit nicht mehr ausführen?
Also das beim Alltag würde ich das jetzt eher nicht so sehen. Ich war ja damals auch vergleichsweise jung und eben nicht im Arbeitsleben stehend und hatte keine Familie. Mhm. Aber woran ich natürlich zuerst denke, ist das politische Umfeld, in dem ich mich bewegen musste. Bestimmte Einschränkungen, denen ich unterlegen war, was schon bedeutete, dass ich meine Meinung eben nicht frei äußern konnte und dass ich im Weltkennenlernen auch deutlich eingeschränkt war aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeit, dorthin zu reisen, wohin ich gern gereist wäre.
Würden Sie mir ein Beispiel verraten, was für einen Ort Sie gern besucht hätten damals?
Ja, natürlich. Also zum einen hätte ich natürlich gerne meine Familie besucht, meine Großeltern, die im damaligen Westberlin wohnten und auch meine Tanten und Onkels, die allesamt in Westberlin oder auch in Frankfurt am Main gelebt haben. Ich hatte also im Prinzip außer meinen Eltern keine Familie in der DDR, weil alle anderen eben auf der anderen Seite Deutschlands gelebt haben und das war schon irgendwie nicht schön. Also meine Großeltern, die in Berlin gelebt haben, haben uns lange Zeit jedes Wochenende besucht. Aber trotzdem war das irgendwie was anderes, als wenn ich dort auch hätte hinfahren können. Oder auch der Kontakt zu zumindest einigen Tanten und Onkels und Cousinen und Cousins war nie eng. Und das konnten wir eigentlich auch nach dem Mauerfall nicht wirklich nachholen, weil ich denke, es ist was anderes, wenn man gemeinsam groß wird im ähnlichen Alter, als wenn man dann im Alter von Anfang, Mitte 20 Dinge nachholen will. Die Verbindung ist einfach nicht mehr so eng. Das kann man nicht nachholen. Wo wäre ich hingereist? Das war noch eine Frage.
Ja, machen Sie sich daraus nichts. Jetzt haben Sie tatsächlich meine nächste Frage quasi schon beantwortet, und zwar, ob Sie familiäre Verbindungen in Westdeutschland hätten. Okay, aber wie sieht es nun aus? Gäbe es irgendein bestimmtes Land, was Sie damals schon gerne besucht hätten?
Ja, das, wir mussten ja Russisch lernen in der Schule. Das war die erste Fremdsprache. Und wir durften erst ab der 7. Klasse eine zweite Fremdsprache lernen und hatten die Wahl zwischen Englisch und Französisch. Und man hätte natürlich, nicht natürlich, aber man hätte alternativ auch wählen können, keine Fremdsprache zu lernen. Ich habe mich für Englisch entschieden, wobei ich deutlich sagen muss, dass die Wahl, dass es für mich klar war, eine Fremdsprache, weitere Fremdsprache zu wählen. Ich habe Englisch damals gewählt und ich habe das sehr geliebt. Das war für mich immer auch ja, ein stiller Protest. Ich musste Russisch lernen. Ich habe das nicht gerne getan. Ich bin auch in einem häuslichen Umfeld aufgewachsen, in dem mir meine Eltern immer erklärt haben, du wirst es noch erleben, dass es wieder ein vereintes Deutschland gibt. Du musst hier einfach mitmachen, soweit du es verantworten kannst. Das war meine Erziehung und insofern war Englisch für mich ein Ausweg, so eine stille Hoffnung, dass ich es irgendwann mal auch anwenden könnte. Und natürlich wäre ich vom ersten Tag an unendlich gerne nach England gereist und konnte es ja dann auch, Gott sei Dank, irgendwann.
Und zur Beendigung ihrer Schulzeit, gab es da irgendwelche Abschlussrituale oder?
Ja, also zum Ende der 10. Klasse und auch zum Ende der 12. Klasse, also das Abitur, gab es natürlich Abschlussfeiern, Abschlussfahrten, aber zur Beendigung der 10. Klasse war es eigentlich auch üblich, so eine Abschlusszeitung zu machen. Und die hatten wir der Bumerang benannt. Und da man ja die DDR erst verlassen durfte, also sprich man reisen durfte in das sogenannte westliche Ausland, wenn die Männer 65 Jahre alt waren und die Frauen mit 60 Jahren, war klar, unsere Klasse bestand ja aus Mädchen und Jungs, dass erst an dem Tag, wo der letzte von uns 65 wurde, also die Jungs dann, wir sozusagen gemeinsam in die Bundesrepublik reisen durften, haben wir in der Abschlusszeitung hinterlegt, dass wir uns im Jahr 2032 endlich unterm Funkturm treffen könnten, nämlich an dem Tag, an dem der letzte von uns 65 geworden ist. Und ja, das haben wir in unserer Abschlusszeitung hinterlegt.
Das ist eigentlich eine sehr niedliche Idee oder auch ein total nettes Versprechen eigentlich.
Ja, ich überlege auch, ob ich die Schulkameraden einfach im Jahr 2032 an dieses Versprechen erinnern werde, sodass wir uns tatsächlich unterm Funkturm treffen können.
Oh, das wäre doch eigentlich eine sehr, sehr nette Sache.
Ja, genau.
Okay, also Sie haben ja jetzt gerade eben erwähnt, dass Englisch so eine kleine Oase für Sie war. Und was mich interessieren würde, ist, ob es vielleicht auch eine Art von Medien gab, wo Sie dem politischen Alltag entkommen konnten.
Ja, also in Berlin lebend war natürlich der Empfang von ja, sogenannten Westfernsehen und westlichen Medien kein Problem. Und ich hatte ja schon gesagt, in welchem häuslichen Umfeld ich groß geworden bin. Insofern wurde bei uns zu Hause tatsächlich nur Westfernsehen geschaut. Meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, hat immer erklärt, hier wird kein Ostfernsehen geschaut, das ist alles nur Propaganda. Insofern kannte ich tatsächlich gar nichts aus dem Ostfernsehen. Und ja, also auch Radiosendungen wie RIAS oder AFN fand ich auch ganz toll damals. War der amerikanische Sender. Ja, das war natürlich war absoluter Standard zu Hause. Also es wurde gar nichts anderes bei uns empfangen.
Und nach dem Mauerfall gab es irgendwelche kulturellen Veränderungen im Sinne von Medien, die Sie bemerkt haben oder die Ihnen aufgefallen ist?
Ja, das ist jetzt tatsächlich eher schwierig, da wir ja nie etwas anderes gehört haben. Ich verbinde damit einfach auch die Euphorie der Maueröffnung und dass natürlich damals dieses Thema zu dieser Zeit medienpräsent war. Und dazu fällt mir auch ein, sie war ja weltweit präsent, die Maueröffnung in den Medien. Und dass am Abend des 9. November 89 der Mauerfall mich sofort meine englische Freundin anrief, die ich wenige Monate vorher kennengelernt hatte, auf einem Austausch als englische Studenten bei uns an der Universität waren und eben auch Studenten gesucht wurden, die dolmetschen konnten. Und zu den Dolmetschern gehörte ich damals und habe mich ja auch mit einer eben sehr gut angefreundet. Also die rief am Abend des 9. November bei mir an und sagte, jetzt kannst du endlich kommen und wann kommst du endlich nach England? Jetzt ist aber etwas, was mir so durch den Kopf schießt im Zusammenhang damit, dass natürlich weltweit medienpräsent war, der Mauerfall. Und bei meiner englischen Freundin ist natürlich auch am 9. November am Abend sofort konsumiert wurde.
Ja, und jetzt haben Sie ja gerade schon den Mauerfall so ein bisschen aufgegriffen. Empfanden Sie, dass es irgendwelche Anzeichen gab, dass es vielleicht irgendwie zu einer Wiedervereinigung bald kommen könnte?
Naja, es gab damals viele, die die DDR verlassen haben. Es gab in Ungarn die Botschaft, die von DDR-Bürgern, ja, ich würde fast sagen, besetzt wurde. Eigentlich, und es gab die Montagsdemos, eigentlich waren das alles Anzeichen dafür, dass die Mauer fallen konnte. Aber ich bin in diesem System groß geworden, geboren worden, sodass es für mich bis zum Ende unvorstellbar war. Und der 9. November ein Glücksgefühl, was für mich bis heute unbeschreiblich ist. Vor ein paar Jahren bin ich ja 50 geworden und habe mich mit einem Schulfreund mal wieder zum Essen verabredet. Ich habe ja berichtet, dass ich nach wie vor sehr, sehr enge Kontakte habe zu den meinen damaligen Mitschülern. Und wir haben so beide beieinander gesessen und gesagt, wow, wir werden jetzt 50. Und dann sagte der zu mir, meine Frau hat mich gefragt, was sind eigentlich die wichtigsten Momente in deinem Leben bisher? Und dann sagte er, weißt du, was ich geantwortet habe? Nö, sagte ich, aber ich weiß, was meine wichtigsten Momente wären. Und er sagt, lass mich erstmal meine berichten. Ich habe zu ihr gesagt, das ist die Geburt unserer Kinder und das ist der Mauerfall. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, genau das Gleiche würde ich auch sagen. Die Geburt meines Sohnes und der Mauerfall sind die wichtigsten Momente in meinem bisherigen Leben.
Und wie würden Sie sagen, haben Sie den Mauerfall konkret erlebt? Also wie haben Sie den 9. November wahrgenommen?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, am 9. November abends rief meine englische Freundin an. Aber zuvor habe ich das natürlich in den Medien verfolgt. Und es gab ja von dem Schabowski dann auch dieses Interview, wo er ja mehr oder minder spontan verkündet hat, dass jetzt die Grenzen offen seien. Das konnte man ja alles gar nicht glauben. Mein Vater hatte ein kleines Taxiunternehmen mit einem Mitarbeiter, der ist immer nachts und abends gefahren und der rief plötzlich an und sagte zu meinem Vater, Achim, die Mauer ist auf. Daraufhin sagte mein Vater zu seinem Mitarbeiter, Harry, erzähl nicht so einen Quatsch, fahr weiter. Gut, das Telefonat war beendet. Kurz danach rief Harry wieder an. Und Harry sagte, Achim, die Mauer ist wirklich auf. Daraufhin sagte mein Vater, dann stell die Karre in den Stall und mach, was du willst. Mein Vater setzte sich an dem Abend da an mein Bett und sagte zu mir, ich bin über 60. Dass ich es noch erleben würde, dass die Mauer fällt, habe ich nicht gedacht. Aber dass du es noch erleben würdest, war mir immer klar. Ja, das war der 9. November. am Folgetag, wenn man durch die Straßen lief, gefühlt alle lächelten, alle strahlten. Es war unbeschreiblich. Und nicht am 9. November, aber am Folgetag bin ich dann mit meiner Mutter zu meinen Großeltern nach West-Berlin. Wir sind an der Oberbaumbrücke über die Brücke gegangen in den Westen. Die Brücke war so voll, es waren unendlich lange Schlangen. Ich hatte teilweise Angst, erdrückt zu werden. Wir sind dann also irgendwann ja, durchgekommen und haben meine Großeltern besucht in Kreuzberg. Und als wir klingelten und mein Opa die Tür aufmachte, sagte er, heute kommt ja erst, schon gestern ist die Mauer geöffnet worden. Ja, das sind so meine persönlichen Erlebnisse um den Tag herum.
Also war das wirklich ein wahrhaftiges Glückserlebnis in diesem Zeitpunkt?
Ja, absolut.
Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, so ein wenig auf das System der DDR, also zum Beispiel das politische System, hatten Sie jemals wirklich große Zweifel, dass dieses politische System wirklich anhalten könnte, oder?
Nein, ich persönlich hatte keine Zweifel. Nicht, weil ich das alles so unterstützt hätte und so schön fand, aber in so ein System hineingeboren zu sein und zum Zeitpunkt der Maueröffnung war ich 22. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwann dieses System nicht mehr existieren könnte und ich damit Freiheit gewinnen könnte. Aus heutiger Sicht, ich habe es ja schon gesagt, gab es eigentlich viele Anzeichen dafür, dass da was bröckelt, aber ich konnte es mir nicht vorstellen.
Und wenn Sie jetzt noch mal so ein bisschen weiterdenken, gab es so bestimmte Aspekte, mit denen Sie damals schon wirklich komplett unzufrieden waren?
Ja, da gab es viele. Also ich habe ja gesagt, dass ich konnte meine Meinung nicht frei äußern. Bei allen Äußerungen in der Schule oder auch beim Studium musste man vorsichtig sein. Ich konnte nie sagen, was ich wirklich dachte. Es war wie eine Art Doppelleben, was ich geführt habe und wo ich meine Schlupflöcher gesucht habe, etwas zu finden, wo ich eine Perspektive sah, das Englisch lernen über die Schule und über das Studium hinaus, habe ich auch jeden Volkshochschulkurs genutzt, den ich bekommen konnte. Ich hatte die Chance, dann auch als Guide zu arbeiten für eine englische Reisegruppe, weil ich das Glück hatte, dass an der Uni mein Englischlehrer sagte, du schaffst es, du kannst auch als Reiseführer arbeiten. 14 Tage hier ist eine englische Reisegruppe in der DDR, in der Nähe von Dresden. Das machst du, du kannst die betreuen. Also das waren so für mich meine Schlupflöcher irgendwie.
Und inwiefern würden Sie so sagen, haben Sie wahrgenommen, dass es anderen vielleicht Personen in Ihrem Umfeld ähnlich ging?
Ja, also unter Freunden und Mitschülern hat man immer so ein Stück weit ausgelotet, wie linientreu, wie DDR-treu waren sie und was gab es darüber hinaus? Ja, und wir haben uns schon in einem freundschaftlichen Umkreis, also Menschen, denen man vertraut hat, auch darüber verständigt, was man gerne würde, was einem nicht gefällt und hat sich auch darüber unterhalten, was man im Fernsehen angeschaut hat, im Radio gehört hat. Am Ende gab es vielleicht auch einige darunter, die dann doch linientreu waren und die irgendwo Berichte erstattet haben. Aber ja, in einem geschützten Umfeld, vermeintlich geschützten Umfeld, hat man sich da schon ausgetauscht.
Jetzt haben Sie gerade schon so ein wenig dieses Überwachen und als Informant dastehen erwähnt. Gab es irgendwie so einen bestimmten Moment, wo Sie bemerkt haben, dass jemand vielleicht ein Informant gewesen wäre?
Nein, das habe ich persönlich nicht erlebt. Ich weiß aber, dass mir Studienkameraden später erzählt haben, dass sie persönlich angesprochen worden sind als Informant. Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir niemand versucht hat, also mich selber als Informant zu werben, weil einfach meine familiären Beziehungen in den Westen zu stark waren, als dass ich da ein geeigneter Kandidat gewesen oder Kandidatin gewesen wäre. Ehrlicherweise habe ich auch nach dem Fall der Mauer nie meine Stasi-Akte eingesehen, weil ich einfach auch ein Stück weit Angst hatte zu lesen, wer da vielleicht welche Rolle gespielt hat. Das habe ich immer gescheut.
Und Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie in einem gesicherten Umfeld dann vielleicht doch mal ein bisschen entspannter geredet haben, aber wie sieht es mit dem Gegenteil aus? Gab es so bestimmte Orte, wo es Ihnen niemals in den Sinn gekommen wäre, auch nur irgendetwas von eigener Meinung zu äußern?
Die Schule hat mir nie Probleme bereitet, dahingehend, dass ich, eine gute Schülerin war. Und das war auch so, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, es gab ja so eine Pionierorganisation und eine FDJ-Organisation, also eigentlich eine politische Organisation für Schüler und Schülerinnen und eben Schüler, die auch leistungsstark waren, waren dort auch gefragt, besondere Funktionen zu übernehmen. Und da konnte man sich auch nur schwerlich vordrücken, dann hätte das halt Fragen aufgeworfen. Und da gab es dann eben Pionierorganisationsleiter, Gruppenräte, zu denen gehörte ich dann auch. Und in diesem Rahmen gab es dann eben auch Fahrten, die man gemacht hat. Ich habe versucht, das zu minimieren und eben nicht irgendwie auch noch die Ferien in so einem Raum verbringen zu müssen. Aber ab und zu musste ich an sowas auch teilnehmen. Und das waren natürlich Orte, an denen man sich da nicht frei äußern konnte. Genauso wenig, wie ich das an der Uni in irgendwelchen Seminaren tun konnte, da frei meine Meinung zu äußern.
Und auf politischer Ebene gesehen, wie standen Sie zur SED? Also ich nehme an, es gibt schon so eine gewisse Richtung, die man schon so ein bisschen raushören konnte. Allerdings dennoch würde ich Ihnen gerne diese Frage stellen.
Für mich war es nie eine Frage, dass ich in diese Partei nicht eintreten würde. Aber tatsächlich zum Ende der DDR, vielleicht war es 87, als ich dabei war, meine Doktorarbeit zu schreiben, wurde ich an der Uni gefragt. Ich glaube, es wurden alle Doktoranden gefragt, warum sie denn nicht in die Partei eintreten würden. Und eigentlich war klar, dass es für all jene, die nicht in die Partei eintreten würden, auch schwer war, tatsächlich in der DDR zu promovieren. Aber das hätte ich nicht getan. Insofern, als mein Professor mich fragte, warum ich da nicht eintreten würde, habe ich irgendwas gesöselt von, ich wäre da nicht reif genug und ich müsste da noch länger drüber nachdenken. Und ich glaube, ich hatte einfach das Glück, dass das finale Endzeit der DDR war, sodass ich tatsächlich nicht eintreten musste und mir keine Steine in den Weg gelegt wurden, trotzdem eben in der DDR oder kurz danach dann eben zu promovieren.
Und aus Ihrem Blick, würden Sie sagen, dass die SED beliebt war unter der Bevölkerung oder eher nicht?
Nein, sie war nicht beliebt. Aber jetzt muss ich auch sagen, ich habe mich natürlich auch privat in einem Kreis bewegt, der nicht unbedingt SED-nah war. Also ich denke schon, dass es auch Menschen gab, die deutlich Anhänger der Partei waren. Ich würde nie sagen, dass es die Mehrheit in der DDR war, aber natürlich in Berlin, kann man sich vorstellen, lebten natürlich auch viele, die parteinah waren, weil dort ja die politische Elite eben auch lebte in der DDR, in Berlin. Und ich denke auch, dass es Menschen gab, die nicht noch, also die wirklich auch daran geglaubt haben, weil sie der Meinung waren, dass Gleichberechtigung und das Schauen auf Schwächere und also einfach eine Art von Gleichmacherei und allen gleichen Rechte und Chancen geben und auch wenn jemand vielleicht nicht so engagiert ist, trotzdem noch dafür zu sorgen, dass man ihn irgendwo mitschleift, auch wenn er das schon lange nicht mehr wollte und vielleicht auch längst nicht verdient hatte. Also dass es da Menschen gab, die das moralisch auch ganz, ganz stark vertreten haben. Ja, ich glaube, auch solche Anhänger gab es, dass nicht nur alle irgendwo auch persönliche Vorteile daraus ziehen wollten.
In der DDR war es ja so, dass es auch regelmäßig Wahlen gab. Wie liefen denn diese ab?
Ja, am Ende habe ich ja selber an solchen Wahlen teilgenommen, obwohl ich mich offen gestanden daran auch persönlich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern kann. Aber es muss wohl so gewesen sein, wenn ich 22 war, müsste ich ja daran auch mal irgendwann dann noch teilgenommen haben. Ich kann mich offen gestanden nicht so richtig erinnern. Aber ja, es war so, dass wählen gehen eine Pflicht war und wer nicht wählen gegangen ist, der wurde dann in der letzten Stunde, wenn die Wahllokale noch offen hatten, auch abgeholt, wählen zu gehen. Am Ende kam ja immer dabei raus, dass eine Zustimmung von mehr als 90%, ich würde mal sogar schätzen 97,9%, die SED gewählt hatten. Ja, das war natürlich irgendwo eine Farce. Es gab ja keine ernsthafte Alternative. Und wenn man dann am Ende abgeholt wurde zum Wählen, wenn man das bis kurz vor Schließung der Wahllokale nicht selbstständig getan hatte, also was hatte das mit freien Wahlen zu tun?
Und hatten Sie damals auch schon vermutet, dass die Wahlen manipuliert werden in dieser Hinsicht?
Ja, das war ja offensichtlich. Also das stand sozusagen außer Frage.
So, jetzt hätte ich nochmal so einen kleinen Themenwechsel für Sie. Und zwar, die DDR ist ja nach dem Wirtschaftsmodell die Planwirtschaft gegangen. Und gab es mit der Planwirtschaft einige Vorteile oder Nachteile? Also wie hat sich das Wirtschaftsmodell auf die DDR ausgewirkt?
Ja, also Planwirtschaft heißt schon, dass man sich nicht flexibel an den Bedarf, am Bedarf orientiert hat. Natürlich sicherlich 5 Jahrespläne gab es und schon hat man vorausgeschaut, was könnte in 5 Jahren sein, aber 5 Jahre ist eine lange Zeit und flexibel war das natürlich nicht. Und aufgrund dessen, dass die DDR-Mark keine konvertierbare Währung war, war ja auch die Beschaffung von Rohstoffen, zumindest dann, wenn sie nicht aus dem sogenannten sozialistischen Ausland kamen, ein Problem. Insofern war es primär eher eine Mangelwirtschaft. Die Geschäfte waren relativ leer, also die Waren waren nicht so üppig gesät. Menschen, die ein Haus gebaut haben, hatten irgendwie fortwährend Schwierigkeiten, Baumaterialien zu bekommen. Modische Dinge waren auch eher Mangelware. Also wir kannten auch etliche Obstsorten nicht. Also all das Internationale war nicht so vorhanden. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal sozusagen im Westen war, waren das für mich also Erlebnisse wirklich im Überfluss, was ich da gesehen habe und auch etliche Dinge, die ich nicht kannte. Also weiß ich was, Krabben zum Beispiel. Oder ich weiß, als ich im Februar 90 in London war und ich dann Tomate mit Mozzarella serviert bekommen habe, dass das für mich total neu war, mir der Mozzarella auch nicht schmeckte und ich immer nur die Tomaten geangelt habe und mein englischer Freund dann den Mozzarella gegessen hat, weil ich den immer liegen ließ.
Ja. Mhm. Und gab es vielleicht irgendetwas Besonderes, was Sie damals total gefreut hat, als Sie es das erste Mal gegessen haben, was Sie mittlerweile vielleicht eher als normal betrachten würden?
Ja, das würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen. Klar, ich mag Krabben, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch viele Verwandte im Westen hatte, haben die halt auch Avocado mitgebracht oder tatsächlich ja auch eben Krabben oder, was ich mochte, waren diese, wie heißen die, Babybell, die kleinen Käseteile.
Ah, ja.
Ja, aber das Essen ist für mich jetzt nicht so relevant. Im Übrigen, nochmal zurückkommend auf die Mangelwirtschaft, ein ganz besonderes Thema ist natürlich, dass es nicht einfach war, ein Auto zu kaufen, sondern dass man darauf eben, ja, ich weiß nicht, 15, 17 Jahre warten musste, also ein Auto bestellte und das dann erst, förmlich Jahrzehnte später möglich war, dieses Auto dann auch zu bekommen. Das, ja, ist, denke ich, nochmal so ein ganz prägendes oder ganz, ein Beispiel einfach, was schon zeigt, wie tiefgreifend die Mangelwirtschaft war.
Also würden Sie auch sagen, dass es nicht gerade so viele Leute gab, die jetzt ein Auto besaßen, oder?
Ja, das zum einen, mal ungeachtet dessen, das sind inzwischen ja 30, 35 Jahre her, die Maueröffnung. Wir leben natürlich heute auch in einer ganz anderen Zeit, aber ja, auch im Vergleich zur damaligen Bundesrepublik war sicherlich der Sättigungsgrad an Fahrzeugen in der DDR deutlich, deutlich geringer als in der Bundesrepublik.
Gab es denn auch Produkte, die es ausschließlich nur in der DDR gab und die Sie mittlerweile vielleicht nicht mehr konsumieren können?
Ah, die gibt es bestimmt. Aber ich habe das gar nicht im Blick. Ich vermisse da auch gar nichts. Ich denke jetzt gerade daran, dass ich zum Spielen auch einen Pinocchio hatte. Das ist so ein russischer, ja, Kasper, würde ich mal sagen. Den sieht man heute nicht mehr. Aber das ist so ein Gedankenblitz, den ich habe. Vermisse ich irgendwas? Ehrlicherweise, das fällt mir nicht ein. Manchmal muss ich lachen, wenn es dann doch noch so einen alten DDR-Senf irgendwo gibt. Aber nein, ich vermisse da nichts. Und eigentlich fällt mir da auch gerade nichts ein.
Nun, wir machen jetzt nochmal so einen kleinen Themenwechsel, also im gleichen Bereich so ein bisschen Infrastruktur und das Allgemeine. Wie sah es denn so mit der Gesundheitsversorgung in der DDR aus? Gab es dort irgendwelche Besonderheiten oder, fangen wir mal ganz simpel an, gab es eine gesetzliche Krankenversicherung?
Ja, es gab eine gesetzliche Krankenversicherung, und alle waren familienversichert. Also mir würde jetzt gar nicht aufgehen, dass es überhaupt Personen gab, die keinen Krankenversicherungsschutz hatten. Also in meiner Wahrnehmung waren Ärzte verfügbar, war es schon ein Gesundheitssystem, was vergleichsweise auf einem hohen Niveau war. Der tiefere Einblick, inwieweit man das damals vergleichen konnte mit der Bundesrepublik, das kann ich nicht sagen. Und natürlich sind inzwischen, wie gesagt, 35 Jahre vergangen. Da hat sich ja auch auf diesem Gebiet viel verändert. Allerdings war es gut, dass es damals diese sogenannten Polikliniken gab, also Ärztezentren, wo man hingehen konnte und es eigentlich zu jedem Fachgebiet, Allgemeinmedizin, Orthopäde, was weiß ich, die verfügbar waren an einer Stelle. Das gab es damals in der Bundesrepublik nicht, aber es ist ja auch ein Modell, was eigentlich ein Modell ist, was heute auch in der gemeinsamen Bundesrepublik Anwendung findet und, glaube ich, auch ein gutes Modell ist.
Mhm. Und gab es so ansonsten noch so Besonderheiten oder irgendetwas im Gesundheitssystem der DDR?
Ja, das, was mir noch einfällt, ist, dass es keine Trennung zwischen einer gesetzlichen und privaten Krankenversicherung gab. Also es gab nur eine gesetzliche Krankenversicherung. Persönlich muss ich sagen, finde ich das auch sozialer und gerechter. Also wenn es eben nicht eine Zwei-Klassen-Medizin an der Stelle gibt. Auch kostenseitig, glaube ich, hat das verschiedene Vorteile. Also ja, das ist noch ein wesentlicher Unterschied, denke ich.
Mhm. Und was ich jetzt noch so Richtung Ende fragen würde, ist so, inwiefern hat sie die DDR denn geprägt?
Ja, also ich denke, wenn man 22 Jahre unter anderen Umständen und diesen Umständen aufgewachsen ist, gibt es da schon verschiedene Prägungen. Ich denke, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin seit 30 Jahren bei einem Unternehmen tätig. Ich bin schon jemand, der stark sicherheitsorientiert ist, denn wirtschaftliche Sicherheit hat die DDR schon gegeben. Also man musste sich schon mega blöd anstellen, um sozusagen auf der Strecke zu bleiben und keine Arbeit zum Beispiel zu haben. Und natürlich gab es auch nicht so viele Wechsel und Flexibilität. Also man hat seine Arbeit nicht so häufig gewechselt, wie man das heute tut. Auch da wiederum ist natürlich 35 Jahre später heute. Aber ja, ich glaube, mein Sicherheitsbedürfnis und auch meine Art Treue haben schon auch was mit meiner frühen Prägung zu tun. Mhm. Und tatsächlich auch, dass ich eher jemand bin, der lange Beziehungen pflegt. Ich habe ja gesagt, ich habe noch Kontakte, sehr viele enge Kontakte zu Schulfreunden. Auch das, glaube ich, ist etwas, was aus dieser besonderen Konstellation hervorgeht.
Mhm. Und nach dem Mauerfall hat sich über die Jahre Ihre Wahrnehmung zur DDR, also über die DDR, so ein bisschen verändert oder ist sie gleich geblieben?
Also sie ist im Wesentlichen gleich geblieben, aber was ich... Und diese Wahrnehmung und Einstellung zur DDR ist ja sehr, sehr kritisch. Dennoch muss ich sagen, bin ich dort groß geworden und ich finde, man muss das Politische von dem Persönlichen trennen. Also politisch kritisiere ich sehr stark das, was mich umgeben hat. Aber persönlich habe ich dort trotzdem eine schöne Kindheit verbracht, eine sichere Kindheit verbracht. Und das ist etwas, was man einfach auch deutlich voneinander trennen muss.
Mhm. Und jetzt die Abschlussfrage. Gibt es etwas, was SchülerInnen heutzutage unbedingt über die DDR in der Schule lernen sollten?
Also ich denke, Schüler sollten auf jeden Fall das Bewusstsein haben der deutschen Geschichte. Und die DDR gehört ja mit zu den wesentlichen Ereignissen oder wesentlichen Elementen der jüngeren deutschen Geschichte. Und das würde ich mir schon wünschen, dass junge Menschen heute noch auch mit dem Bewusstsein aufwachsen, dass es die DDR gab, welche Unterschiede, glaube ich, es in beiden Teilen Deutschlands nach wie vor gibt, obwohl ich mir wünschen würde, dass die zunehmend sich auch egalisieren. Das haben sie in weiten Bereichen ja schon getan. Aber aus meiner Sicht eher leider gibt es doch den einen oder anderen, der da vielleicht auf beiden Seiten, immer noch eine Sicht hat, die eher DDR-verherrlichend ist. Was ich persönlich als äußerst schwierig empfinde.
Mhm. So, das wäre es von meiner Seite tatsächlich. Ich würde mich erstmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Interview heute mit uns durchzuführen. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein wenig Spaß gemacht.
Ja, das hat es auf jeden Fall. Und es hat mich ja auch ein Stück weit zurückgeführt in meine Kindheit und meine Jugend. Und verschiedene Teile waren durchaus für mich auch emotional sehr bewegend. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
Immer wieder gerne.